Damen, werte Herren, zum zweiten Abend unserer Vortragsreihe Erzählte Welt, narrative Ethik wie Geschichten Werte vermitteln. Wir haben heute zu Gast Herrn Dr. Wolfgang Wunden. Leute, die schon öfter hier waren, haben, glaube ich, schon zwei- oder dreimal Gelegenheit gehabt, ihn in der Vortragsreihe zu hören. Ich möchte ihn Herrn Wunden kurz vorstellen. Er hat Philosophie, Theologie und Soziologie studiert, und zwar in Rom. Hat beim Süddeutschen Rundfunk gearbeitet, in Hörfunkprogrammen, hat dann Stabsfunktionen übernommen. Sie wissen, der Süddeutsche Rundfunk, den gibt es nicht mehr. Der ist fusioniert worden mit dem Südwestfunk zum Südwestrundfunk, zum SWR.
Es geht schon ohne Versprecher.
Es geht schon ohne Versprecher. Ich habe was gelernt in den Jahren, ja. Und beim SWR war Herr Wunden als Leiter der Unternehmensstrategie in der Unternehmensplanung zuständig. Das klingt zuerst einmal ziemlich strategisch. Wird, glaube ich, eine Menge auf der Ebene nachgedacht, wohin sich solch ein Sender entwickeln soll. Und ja, das ist also eine, wie ich finde, sehr spannende und verantwortungsvolle Aufgabe, die Herr Wunden wahrgenommen hat bis zum letzten Jahr. Ne?
Ja. Ja. Also aktiv bis 2005, und die letzten zwei Jahre waren Vorruhestand, wo ich auch nur teilweise in der Woche in den Funk gegangen bin, also nicht mehr so häufig wie der normale Arbeiter.
Da haben wir noch ein Stück hin, glaube ich, bis zum Vorruhestand, aber das schaffen wir auch. Neben dieser Tätigkeit im Sender hat Herr Wunden auch wissenschaftlich gearbeitet, hat Lehraufträge inne gehabt für Medienpädagogik, Medienökologie und Ethik des Journalismus an den Universitäten in Stuttgart und Hohenheim und für Medienethik an der Hochschule für Philosophie in München, eine Hochschule der Jesuiten in München. Ich habe selber auch Philosophie studiert und kann Ihnen sagen, wer dort einen Lehrauftrag bekommt, der muss ganz schön was drauf haben. Ich würde mich das nicht trauen. Das ist schon so ein bisschen Kaderschmiede, würde ich sagen, in Sachen Philosophie. Wer da lernen möchte, der muss ganz schön wasserdicht sein in seinem Metier. Herr Wunden ist Mitgründer und Mitglied der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur und des Netzwerkes Medienethik. Er hat als Autor und Herausgeber von Büchern und Veröffentlichungen gewirkt, insbesondere zu diesen Fragen, zu diesen Themen, die wir jetzt gerade auch schon angedeutet haben, Medienpädagogik, Medienethik, Kommunikationskultur. Und diesen Themen getreu hat er sich für heute Abend etwas vorgenommen. Er wird uns erzählen über mythische Helden, über Medienhelden. Ja, ich bin sehr gespannt, freue mich auf seinen Vortrag. Viel Vergnügen.
Vielen Dank, Herr Professor Friedrich, für diese schöne Einführung und Vorstellung. Ich bin gerne wieder hier, hätte allerdings lieber gehabt, dass es heute ein bisschen wärmer draußen gewesen wäre. Ich war Anfang Oktober hier in Meersburg und da habe ich noch Plätze im Schatten gesucht. So schnell kann das gehen. Heute hat es ganz schön gezogen. Gut, aber wir sind hier geschützt und können uns dem Thema zuwenden. Ich hatte letztes Mal, im letzten Semester, zum Thema Schicksal gesprochen. Und ein Aspekt dieses Thema Schicksal war, dass es Dinge gibt, die man als jemand, der betroffen ist, nicht ändern kann. Und das können Ereignisse und Begebenheiten sein, das können aber auch Dinge sein, deren wir uns normalerweise nicht bewusst sind und über die wir uns keine Rechenschaft geben. Dazu gehört zum Beispiel, dass das menschliche Leben in Lebensaltern aufgebaut ist, sodass es eine Jugend gibt, eine Kindheit und ein Erwachsendasein und ein Altsein. Das ist auch Schicksal. Daran können wir nichts ändern, das geht jedem so. Und das ist der Unterschied zu den Zufällen, die einen ereilen können. Die hat meistens nicht jeder. Aber es gibt feste Gesetzmäßigkeiten und Mich interessiert heute vor allen Dingen mit diesem Thema Helden die Jugendzeit. Das ist auch die Zeit, in der Sie sind, biografisch. Und deswegen denke ich, ist das Thema für Sie spannend. Mythen haben ja die Aufgabe, dass sie einen Rahmen schaffen, einen Erzählrahmen, in dem der Mensch sich in die Gemeinschaft hineinfinden kann, sich seinen Sinn selber findet und ihn in der Gemeinschaft findet. Und gerade für die Jugendzeit gibt dieser Mythos vom Helden einen Sinn ab, der darin besteht, dass der junge Mensch aus den Bindungen, in denen er lebt, von der Geburt her hinausgeht in die Welt, um herauszufinden, was er der Welt geben kann. Das ist der Sinn des Mythos des Helden. Und den will ich Ihnen erklären an jemand, der sich damit im vergangenen Jahrhundert sehr intensiv beschäftigt hat. Das ist Joseph Campbell. Ich sage Ihnen den Namen noch gleich und zeige auch, wie seine Veröffentlichung aussieht. Aber dann haben Sie da den Namen schon mal. Kann man das sehen? Joseph Campbell, der Held, the hero with its thousand faces,
halt.
The North Bottingham Foundation.
Hallo? Entschuldigung.
Ja.
Hey, das Mikrofon, das ist okay.
Alles klar. Entschuldigung. Ja. Ich muss von hier aus sprechen. Der Held mit 1000 Gesichtern, ich hätte es gerne abgelesen. Aber das ist klar, 1949 geschrieben. Zunächst etwas zu Joseph Campbell, der einer der großen Mythenforscher des vergangenen Jahrhunderts ist. Er ist 1904 in White Plains in New York geboren, kam aus einer irischen Familie, also die Familie war irischer Herkunft, katholisch, was vielleicht in diesem Zusammenhang auch eine Rolle spielt. Die Aufgeschlossenheit für den Mythos ist für den katholischen Glauben eben sehr wichtig. Er gehörte einer katholischen Mittelklassenfamilie an und hat einen normalen Studienweg durchlaufen und hat dann schon früh Begegnungen gefunden mit den Mythen. Er hat sehr viel gelesen, er hat Bibliotheken aufgetan, schon als junger Mann, in denen er Mythen lesen konnte. Und er hat dann einen Platz gesucht nach dem Studium, wo er hätte arbeiten können als Professor, zum Beispiel in der Mythenforschung. Aber er hat das Leben an der Universität dann doch nicht so attraktiv gefunden und er hat auch keinen richtigen Job gekriegt. Er hat aber ein Stipendium bekommen, das hat ihn nach Europa geführt. Er war dann 27, 28 in Paris und kam dann 28, 29 nach München. Er hat also ein Jahr in München studiert. Und es war während dieser Zeit in Europa, dass er mit den wichtigsten Persönlichkeiten in Kontakt gekommen ist. Meist nicht persönlich, sondern über deren Literatur. Er hat zum Beispiel Freud kennengelernt, er hat Künstler kennengelernt, wie Pablo Picasso. Also wie gesagt, er hat ihn nicht persönlich kennengelernt, aber er hatte Gelegenheit, mit dem Werk bekannt zu werden. Und er hat Sigmund Freud und Carl Jung verstehen und auch schätzen gelernt. Und es war ihm klar, dass alle Mythen kreative Produkte der menschlichen Psyche sind. Also gerade diesen Zusammenhang zwischen den alten Erzählungen, die, sagen wir mal, seit den Jahren 2500 vor Christus bis 600 vor Christus entstanden sind, die sind die Produkte der menschlichen Psyche und der menschlichen Gemeinschaften. Er kam in die Vereinigten Staaten zurück, 1929, und das war eine ganz schlechte Zeit. Da hat er nämlich, das war die große Depression, 1929 mit Riesenverlusten, weltweite Auswirkungen. Und er wusste nicht, was er machen sollte. Er wurde richtig depressiv. Er hat dann Reisen gemacht, hat gelesen, hat kleinere Aufsätze veröffentlicht. Dann hat er Russisch gelernt, um Krieg und Frieden in der Ursprache lernen zu können, lesen zu können. Er hat nachgedacht und ist ein bisschen in den USA herumgereist und hat schließlich an einem Universitätsdepartement, an einem College, das Sie noch nie gehört haben, ich auch noch nicht, Sarah Lawrence College, hat er einen Platz gefunden und da ist er 38 Jahre dann geblieben. Er ist dann mit Heinrich Zimmer zufällig zusammengekommen, der ein großer Indienkenner war, der vor allen Dingen die Geistigkeit Indiens gekannt hat. Und die sind ins Gespräch gekommen und dann hat er ihm einige Aufträge gegeben, der Zimmer dem Campbell. Und dann starb aber Zimmer. Und dann hat er den Auftrag bekommen, Campbell hat den Auftrag bekommen, sämtliche Schriften Zimmers herauszugeben in der Bollingen Series. Das ist eine berühmte Reihe in den USA. Ja, und so ging das weiter und dann hat Campbell sein erstes großes Buch geschrieben, dieses Buch über den Helden, von dem wir jetzt noch einiges hören werden. Er ist dann ein berühmter Vortragender geworden, also er war auch ein sehr guter Erzähler, das ist vielleicht für die Thematik dieser Reihe auch wichtig. Man hat ihm sehr, sehr gerne zugehört. Er hat dann noch sehr viele wichtige Publikationen gemacht, ist 1987 gestorben. Und hat hier in Europa, wie Sie sehen, schon 1983 in Deutschland die erste Übersetzung seines Buches bekommen. Was ist das Eigenartige dieses Buches, das ich Ihnen im ersten Teil vorstellen will? Der Heros in tausend Gestalten. Es geht darum, um den griechischen Gott Apollon. Es geht um den Froschkönig aus dem Märchen. Es geht um den germanischen Wotan, den Buddha, Jesus, zahlreiche andere Protagonisten oder Hauptdarsteller aus den Erzählungen der Völker. Sie alle stellt Campbell dar als Ausprägungen eines Typs, nämlich des Helden, des Heros, wie es hier heißt, nach dem griechischen Wort für Held, Heros. Das Buch, das Sie auch sehr leicht bekommen können. Es ist in einer Taschenbuchausgabe erschienen, 1999, ja, das war es, glaube ich, ne? Steht drauf. 99, der Heros in tausend Gestalten. Ich lege es ja auch mal hin, dass Sie es anschauen können. Campbell zeichnet Figur und Weg des Helden, der der universale Held ist, also alle Kulturen gehören dazu, in zwei Teilen. Der erste Teil heißt Die Abenteuer des Heros. Der zweite Teil heißt Der kosmogonische Mythos. Das ist die Sage, die Rede, die Erzählung vom Entstehen des Kosmos, also der Welt, des Universums. Und der Epilog beschäftigt sich mit dem Thema der Mythos und die Gesellschaft. In einer Einleitung beschreibt Campbell den Zusammenhang zwischen den Erzählungen der Mythen, also diesen alten Erzählungen, in denen der Held eine Rolle spielt, und der modernen Psychoanalyse, besonders in der Form von Jung und seiner Archetypenlehre. Diese Archetypenlehre ist grundlegend für Campbells Interpretation des Heldenmythos. Von dort her, von dieser Sicht der Dinge her, kommt er zu folgender Beschreibung dessen, was der Held des Mythos ist. Ich zitiere: Der Held ist der Mensch, ob Mann oder Frau, der fähig war, sich über seine persönlichen und örtlich-historischen Grenzen hinauszukämpfen zu den allgemeingültigen menschlichen Formen. Seine Visionen, Ideen und Eingebungen kommen unverdorben von den Urquellen menschlichen Lebens und Denkens. Daher sagen sie etwas aus, und zwar nicht von der gegenwärtigen, sich auflösenden Gesellschaft und Seele, das ist die Gesellschaft eben der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern von der unberührten Quelle, aus der die Gesellschaft wiedergeboren wird. Als Mensch der Gegenwart ist der Held gestorben. Als Mensch des Ewigen, als vollkommener Mensch wird er wiedergeboren. Seine zweite heilige Aufgabe ist deshalb, wie alle Mythen der Menschheit das anzeigen, verwandelt zu uns zurückzukehren und die Lehre vom erneuerten Leben, die er gelernt hat, weiterzugeben. Zitat Ende. Der Held lässt sich also verwandeln und als Verwandelter übernimmt er eine Mission der Erneuerung in der Gesellschaft, aus der er zur Wandlung aufgebrochen ist. Die Gefahren des Weges und die wunderbare Rettung auf dem Weg, das gehört für Campbell zum Weg der Selbstentdeckung. Doch nicht nur der Wagemut des Einzelnen führt zur Rettung aus den Gefahren, auch die symbolischen Hilfen der Gesellschaft in Form der sogenannten Riten des Übergangs werden die sicher zurückkehren lassen, die sich auf den Weg machen. Wie sehen diese Stationen des Wegs des Helden aus? Die grundsätzliche Struktur sieht so aus: Der Heros verlässt die Welt des Alltäglichen und sucht einen besonderen Bereich auf, besteht dort den Kampf mit übernatürlichen Mächten und erringt einen entscheidenden Sieg. Dann kehrt er mit der Kraft, seine Mitmenschen mit Segnungen zu versehen, von seiner geheimniserfüllten Fahrt zurück. Zum Beispiel steigt Prometheus hoch in den Himmel der Götter, stiehlt ihnen das Feuer und steigt wieder hinab auf die Erde und bringt den Menschen das Feuer. Dabei zeigen sich im Einzelnen folgende Stationen. Das habe ich mal aufgeschrieben. Erstens der Aufbruch, zweitens die Initiation, drittens die Rückkehr. Und dann kommt da ein viertes Kapitelchen hinzu in der Darstellung Campbells, das heißt die Schlüssel, da sage ich dann noch was dazu. Aber das sind die eigentlichen Stationen. Campbell beschreibt sie so: Der Held, der von der Hütte oder dem Schloss seines Alltags sich aufmacht, zum Beispiel Buddha als Sohn eines Maharajas, wird zur Schwelle der Abenteuerfahrt gelockt oder getragen, oder er begibt sich freiwillig dorthin, das heißt, er weigert sich auch zuerst mal und muss überredet und überzeugt werden, oder er wird einfach dorthin getragen, zur Schwelle der Abenteuerfahrt. Dort trifft er auf ein Schattenwesen, das den Übergang bewacht. Der Held kann diese Macht besiegen oder beschwichtigen und lebendig ins Königreich der Finsternis eingehen. Oder er kann vom Gegner erschlagen werden und als Toter hinabsteigen. Er wird zerstückelt oder gekreuzigt. Dann jenseits der Schwelle, das ist der zweite Punkt, Initiation, durchmisst der Held eine Welt fremdartiger und doch seltsam vertrauter Kräfte, von denen einige ihn gefährlich bedrohen, und dort hat er Prüfungen zu bestehen, andere ihm magische Hilfe leisten, das sind dann Helfer, gute Wesen, die ihm geneigt sind. Wenn er im Zentrum des mythischen Zirkels angekommen ist, hat er ein höchstes Gottesgericht zu bestehen und erhält seine Belohnung. Der Triumph kann sich darstellen als Vereinigung mit der göttlichen Weltmutter, das nennt sich dann heilige Hochzeit, seine Anerkennung durch den Schöpfervater, das ist die Versöhnung mit dem Vater, oder die Vergöttlichung des Helden selbst, das nennt sich dann Apotheose oder Vergöttlichung. Oder aber, wenn die Mächte ihm feindlich geblieben sind, der Raub des Segens, den zu holen er gekommen war, ein Feuerraub, wie eben erwähnt, bei Prometheus. Seinem Wesen nach ist das eine Ausweitung des Bewusstseins und damit des Seins. Es ist Erleuchtung, es ist Verwandlung, es ist endgültige Freiheit. Die Schlussarbeit ist dann drittens die Rückkehr. Wenn die Mächte den Helden gesegnet haben, macht er sich nun unter ihrem Schutz auf. Das nennt sich Sendung. Wenn er nicht gesegnet wird, flieht er und wird verfolgt. Es ist eine Flucht mit Hindernissen. An der Schwelle der Rückkehr, also zum Punkt 3, müssen die transzendenten Kräfte zurückbleiben. Der Held steigt aus dem Reich des Schreckens wieder empor. Das ist dann die Rückkehr oder auch die Auferstehung. Der Segen, den er bringt, wird der Welt zum Heil. Mal in Form eines Elixiers, also einer heilbringenden Flüssigkeit oder anderer Segnungen, wie zum Beispiel bei Prometheus des Feuers. Oder bei Buddha, dass er weiß, wie man zum Nirvana kommt. Diese Stationen des Helden sind in den verschiedenen Mythen oft und gerade auch in den einfachen Sagen der Völker in den Hintergrund gerückt. Sie sind nicht mehr so deutlich. Wir haben das auch im christlichen Glauben so, dass die zentrale Kraft der Symbole uns gar nicht mehr präsent ist. Wir machen zwar was in den Kirchen, aber wir wissen nicht mehr, warum wir es machen. Und deswegen hat Campbell ein Kapitel, das nennt er die Schlüssel. Er sagt, es kommt darauf an, aus diesen Mythen und Erzählungen die Schlüsselbilder wieder herauszuholen. Die Schlüsselbilder, das ist ein ganz wichtiger Begriff für ihn. Und so ist es zum Beispiel so, dass ein ganz wichtiges Symbol des christlichen Glaubens in der katholischen Osterliturgie gezeigt wird, in der Osternacht. Da haben wir gezeigt, das Wasser im Taufbecken und darüber die Osterkerze mit der Flamme. Und das ist die Vereinigung in Form des Wassers der Verwandlung zur heiligen Hochzeit, wo männliches Prinzip und weibliches Prinzip schöpferisch zusammenkommen. Das weiß vielleicht der Pfarrer noch, wenn er es nochmal nachgelesen hat, aber sonst ist das wenig bekannt. Hier tritt der Mythos in seiner klarsten Form hervor. Der zweite Teil dann beschreibt die Vision, die der Held für die Welt mitbringt, in die er zurückkehrt. Es ist die große Vision von der Erschaffung und Zerstörung der Welt, die dem erfolgreichen Helden als Offenbarung anvertraut wird. Das erste Kapitel sind die Emanationen. Das beschreibt das Hervorgehen der Formen des Universums aus der Leere. Das ist also der Schöpfung, das sind die ganzen Schöpfungsmythen, die es gibt in den verschiedensten Völkern. Der zweite Teil, die Geburt von der Jungfrau. Keineswegs etwas, was dem Christentum zu eigen ist als Spezifikum. Das ist ein weit verbreiteter Mythos. Es ist eine Überschau über die schöpferischen und die erlösenden Rollen der weiblichen Kraft. Im Kosmischen als Weltmutter, im Menschlichen als die Mutter des Helden. Im dritten Kapitel, die Verwandlung des Heros, schildert Campbell die Legenden von der Geschichte des Menschengeschlechts durch verschiedene Stadien, während derer der Held in wechselnden Formen auf die Szene tritt. Als Kind, zum Beispiel Jesus, der schon früh als Kind von 12 Jahren im Tempel ist und die Weisen des Volkes, des israelitischen Volkes lehrt und ihnen erzählt, was sie eigentlich zu glauben hätten. Aber auch dann viel später der Held als der Erlöser, der das göttliche Bewusstsein den Menschen übermittelt und ihnen letztlich sagt, aus welcher Energiequelle sie leben. Schließlich Auflösungen. Dieses Kapitel bringt die Mythen vom geweissagten Ende, zuerst des Heros, dann aber auch der Welt der Erscheinungen, die völlige Auflösung des Kosmos. Der Held verbindet sich in verschiedenen Erscheinungsformen mit dem Schicksal und der Bestimmung des Kosmos und er erscheint in Campbells Worten, ich zitiere, als Symbol jenes göttlichen, schöpferischen und erlösenden Bildes, das in uns allen verborgen ist und nur darauf wartet, erkannt und ins Leben geholt zu werden. In enger Verbindung mit dem Helden sind weitere Symbole aus den Erzählungen der Völker und Religionen zu sehen. Das bestandene Heldenabenteuer eröffnet den Lebensstrom und dessen Einströmen in den Körper der Welt und das als Gottes Gnade, als Speise für die Seele, als lebenserhaltende Energie. Der Strom kommt aus einer unsichtbaren Quelle. Der Strom kommt aus einer unsichtbaren Quelle und der Ort des Einströmens in die Welt ist das Zentrum des symbolischen Erdkreises. Unter dieser Stelle befindet sich der die Erde tragende Kopf der Weltschlange, des Drachens, der die Wasser des Abgrunds bezeichnet. Auf dieser Stelle wächst der Baum des Lebens, das Universum selber. Der Baum wurzelt in der tragenden Finsternis. Auf seinem Wipfel sitzt der goldene Sonnenvogel und die unerschöpfliche Quelle murmelt zu seinen Füßen. Zum Beispiel in der St. Clemente-Kirche in Rom wunderbar zu sehen. Da ist das Kreuz als Lebensbaum dargestellt und unten sieht man den Quell des Paradieses entspringen und die Hirsche kommen, wie es der Psalm sagt, und laben sich an dem Quell des Lebens. Oder die Stelle ist in den Mythen bezeichnet durch den Weltberg mit der lichthellen Götterstadt auf der Spitze. In den Höhlen liegen im Schimmer kostbarer Steine die Städte der Dämonen. Oder der Weltmann oder das Weltweib, der Buddha oder die Göttin Kali sitzen oder stehen auf dieser Stelle oder sind an den Baum geheftet wie Jesus. Die Göttin Kali ist in diesem Zusammenhang sehr interessant. Lesen Sie mal Günter Grass' Buch über Kalkutta. Da finden Sie sehr viel über die zerstörerische Göttin Kali. Ja, sie sind an den Baum geheftet wie Jesus. Denn der Held selbst ist eigentlich der Nabel der Welt, der Ort also, wo die Energien der Zeit in die wo die Energien der Ewigkeit in die Zeit einbrechen. So ist der Weltnabel das Bild der andauernden Schöpfung, das Bild des Geheimnisses der Erhaltung der Welt durch das dauernde Wunder der Belebung aus dem Lebensstrom. Lesen Sie von Sloterdijk, aktueller Philosoph, das Buch über die Lebenssphären, den ersten Band. Da ist dieser Mythos vom Weltnabel und von den Lebensenergien sehr schön dargestellt in einer modernen philosophischen Sprache. Ich möchte noch erwähnen, was Campbell ausführt, wie der Held und sein Mythos, wenn er dann nicht mehr körperlich vorhanden ist, fortlebt in den Tempeln, die zu ihrem Andenken errichtet werden. Diese Tempel sollen das Wunder der vollkommenen Sammlung des Menschlichen in der Mitte der Menschheit darstellen. Es soll bezeugen, hier hat ein Mensch die Ewigkeit entdeckt. So sind diese Tempel im Grundriss Darstellung der vier Richtungen des Horizonts. Der Schrein oder Altar in der Mitte ist der unerschöpflich strömende Punkt. Wer hier eintritt und sich dem Heiligtum nähert, ahmt die Tat des Helden symbolisch nach. Ziel ist die Übung im Begehen des universalen Wegs des Helden. Wie die Tempel sind auch die alten Städte gebaut. Im selben Sinn sind die Weltreligionen um eine Mutterstadt zentriert, um Rom oder um Mekka. Die gemeinsamen Verbeugungen der Muslime gegen Mekka, die wie die Speichen eines weltweiten Rades auf die sie verbindende Kaaba weisen, diesen großen schwarzen Bau, den wir dann immer im Fernsehen sehen, wenn alle dort die Wallfahrt machen. Diese gemeinsame Verbeugung schafft ein großes Symbol der Unterwerfung, das heißt der Islam, eines jeden unter den Willen Allahs. Hiermit kommen wir am Ende dieses ersten Kapitels über den Held des Mythos zur Frage der narrativen Ethik, was ja das Thema ist. Da der Weltnabel die Quelle allen Daseins ist, entstammt ihm die Fülle des Guten in der Welt und zugleich die Fülle des Übels. Hässlichkeit und Schönheit, Sünde und Tugend, Lust und Schmerz, alle diese gegensätzlichen Erfahrungsformen sind gleichermaßen von ihm hervorgebracht. Der Philosoph Heraklit aus dem alten Griechenland sagte das so: Bei Gott ist alles schön und gerecht. Die Menschen aber halten einiges für gerecht, anderes für ungerecht. Also zu unterscheiden, wie wir das in der Ethik tun, in Gut und Böse, das ist menschlich. Göttlich ist, die Quelle des Guten und des Bösen in Gott zu sehen. Deshalb sind die Figuren, die in den Tempeln verehrt werden, keineswegs immer schön, immer gnädig oder immer tugendhaft. Und wir spüren ein bisschen, dass die Rede vom lieben Gott vielleicht auch fraglich ist. Wie die Gottheit des Buches Job in der Bibel ragen sie weit über die Skala menschlich-moralischer Wertschätzungen hinaus. In Campbells Worten, ich zitiere, die Mythen betrachten keineswegs den bloß tugendhaften Menschen als den größten Helden. Tugend ist eigentlich nur das didaktische Vorspiel zur höchsten Einsicht, die selber alle Gegensatzpaare wie Gut und Böse übersteigt. Tugend erweitert das in sich selbst verschlossene Ich und macht die überpersönliche Sammlung möglich. Wenn diese aber erreicht ist, was sind dann noch Lust und Schmerz, Laster und Tugend unseres eigenen oder eines fremden Ich? Campbell weiter. Durch sie alle wird dann die transzendente Kraft gewahrt, die in ihnen allen lebt und unserer tiefen Ehrfurcht würdig ist. Denn, so Heraklit noch einmal, das Auseinanderstrebende vereinigt sich und aus den Gegensätzen entsteht die schönste Vereinigung und alles entsteht durch den Streit. Oder der Dichter Blake, das Brüllen der Löwen, das Heulen der Wölfe, das Toben der stürmischen See, und das zerstörende Schwert sind Teile der Ewigkeit, zu groß für das Auge des Menschen. Dem Mythos stellt sich das Leben letzthin als eine großartige göttliche Komödie dar, so der Titel von Dantes großartiger Dichtung. Das Lachen ob dieser Komödie ist erfüllt, das ist jetzt wieder ein Satz Campbells, von der Härte des Lebens selbst. Am Mythos gemessen gewinnt das bloß moralische Urteil einen Aspekt der Kurzsichtigkeit. Zum Abschluss nochmals Campbell. Die Härte ergänzt der Mythos durch die Gewissheit, dass alles, was wir sehen, der Reflex einer bleibenden, von keinem Schmerz versehrten Macht ist. Deshalb sind die Sagen ebenso ohne Schrecken wie ohne Mitleid, durchdrängt von der Seligkeit von etwas Transzendentem, Namenlosem, das in all den Kämpfenden auf ihrem selbst bestehenden Individuen, die in der Zeit kommen und gehen, sich selbst erschaut. Für mich, der Ethik studiert hat und Moraltheologie studiert hat, ist das ein schwieriges Thema, ein Lern- und Meditationsprogramm für den Rest meines Lebens, dass die Ethik, wo man Gut und Böse als absolute Kategorien betrachtet, letztlich doch relativierfähig ist und dass man vielleicht diese Relativierung der Ethik noch mal neu in die Ethik selber übersetzen müsste. Ich komme zu den Medienhelden und komme damit in die Moderne. Ein großer Sprung, aber nicht von Campbell, denn es ist etwa die gleiche Zeit, als Superman gestartet ist, der große Comicheld, zu dem Thomas Horstmanninger eine schöne Studie geschrieben hat. Also Thomas Horstmanninger, ich sage es nochmal ins Mikro, Thomas Horstmanninger eine schöne Studie geschrieben hat. Es lohnt sich nicht so sehr, sich mit Thomas Horstmanninger zu beschäftigen, der ist noch nicht tot. Und ist auch nicht so berühmt wie der Joseph Campbell. Er ist Professor für Sozialethik in Augsburg und das war seine erste große Arbeit. Und ich schätze ihn sehr. Er hat auch in der Medienethik sehr viel Wichtiges schon publiziert, zum Beispiel über Gewalt im Fernsehen, in den Medien überhaupt. Aber seine Ausgangsstudie ist diese Superman-Studie gewesen. Und ich freue mich, Ihnen das Wichtigste aus dieser Studie sagen zu können. Die ist auch noch mal von ihm selber zusammengefasst in diesem Jahrbuch für Comics. Das ist das Comics Anno aus dem Jahr 1991. Das können Sie auch gleich mal angucken, sowohl die Superman-Studie selber als auch diese Kurzfassung. Der Ansatz, den Hausmanninger in seiner Analyse verfolgt, ist nahezu gegensätzlich zu dem Ansatz Campbells. Er macht keine Gesamtschau auf alle Comic-Erzählungen, in denen Helden vorkommen, wie das Campbell tut, sondern er nimmt eine Serie her, nämlich Superman, und zieht nur vergleichend und ergänzend Batman hinzu. Beide sind etwa zur gleichen Zeit entstanden, und er geht den Wandlungen nach, die diese Superman-Serie seit dem ersten Erscheinen 1937 durchgemacht hat. Er fragt, wie sind die Zeitbezüge der Geschichten, die in der Serie erzählt wurden, und welches sind die unterschiedlichen moralischen Aspekte der Geschichten. Also hier haben wir keine Anwendung im Sinne Campbells, wie ich Ihnen erzählt habe, sondern also die Relativierung der Ethik, was ich vorhin einführte, sondern hier spielen sich die moralischen Aspekte direkt in den Geschichten ab. Superman ist der Prototyp der neuen Heldengestalten der 30er Jahre und eines ganzen Genres von Heldengeschichten. Zwei Science-Fiction-Fans, Jerry Siegel und Joe Shuster, haben diese Figur 1933 erfunden und 1938 war es dann soweit, dass sie es publizieren konnten. Pate gestanden haben dabei zwei Science-Fiction-Romane. Und tatsächlich entsteht auch Superman aus so einer typischen Science-Fiction-Geschichte. Da sitzt ein Wissenschaftler auf einem Planeten namens Krypton und bei seinen Werken kommt der Superman in Kontakt mit ihm, also sein Sohn in Kontakt mit ihm und seinen Fähigkeiten, die er da Science-Fiction-mäßig züchtet und wird mit diesen Kräften dann ausgestattet und kommt dann auf die Erde. Und lebt als Clark Kent in einem bürgerlichen Milieu bei Adoptiveltern. Er hat also eine Doppelidentität. Er ist einerseits ein normaler Bürger, Clark Kent, dahinter verbirgt er sich als Superheld, eben als Superman. Er verkörpert somit den Traum von der wahren Größe, die hinter der durchschnittlichen Erscheinung eines Reporters einer normalen Zeitung nur noch niemand wahrgenommen hat. Doppelidentität gibt es auch bei Batman, aber anders. In seiner normalen Existenz ist er der Millionär Bruce Wayne und seine heldische Geschicklichkeit hat er sich durch Training erworben. Also das ist wieder eine ganz andere Art als der Superman. Während Superman eher mit weltbedrohenden Gegnern zu tun hat, passt Batman besser in die dunklen Seitenstraßen, die verkommenen Bars, die Hinterhöfe. Es ergibt sich somit in den beiden Superhelden des Comicverlags, der sie herausbringt, etwas wie ein Heldenset, eine gewisse Bandbreite, was die Heldentypen und ihre Wirkweise angeht. Und außerdem, ihr Bild ändert sich und was für uns spannend ist, auch ihre Wertvorstellungen und ihr Ethos. Die erste Superman-Folge erscheint 1938, ein großer Erfolg, mit dem niemand gerechnet hat. Ein Bedürfnis bei den Lesern ist offensichtlich vorhanden. Das passt in die Zeit und die Umstände. Es handelt sich um eine Zeit wirtschaftlicher Depression in den USA und die Nachrichtenlage ist auch sehr bedrohlich. Faschismus in Deutschland und Italien, der Anschluss Österreichs ist schon erfolgt. Die Sehnsucht nach autarker Selbstmächtigkeit ist verständlich. Der US-Film thematisiert das seit 1930. Der Einzelne ist auch unheilvoll ausgeliefert an die Strukturen, Erfahrungen der Depression, Armut und des organisierten Verbrechens. Setzen Superman in Aktion und nun eben infolge dieses Comics. in seiner frühen Zeit verkörperten, das wäre das erste Stadium, es kommen noch drei weitere, in seiner frühen Zeit verkörpert Superman das autarke Individuum, den niemanden außer Gott und sich selbst verantwortlichen Einzelnen, der die Regeln seines Lebens selbst schafft und auch das Gesetz in seine eigenen Hände nimmt. Er zieht, wie die Westernhelden, eigenmächtig gegen das Verbrechen zu Feld und stellt im städtischen Amerika noch einmal die Grenze im Westen des Kontinents vor Augen, die einst für Freiheit und Selbstbestimmung stand. Sie kennen den Wilden Westen aus der Karl-May-Lektüre. So in seiner ersten Geschichte, die der Comic zeigt, befreit Superman eine Journalistenkollegin aus den Händen von Entführern, klärt einen Mord auf und rettet eine andere Frau vor ihrem gewalttätigen Ehemann. Zweite Geschichte, Superman beendet einen Krieg in Südamerika, der von einem skrupellosen Munitionsfabrikanten zur Förderung seines Absatzes inszeniert wurde. Superman setzt sich selber das Recht, kümmert sich nicht um Gesetze oder diplomatische Regeln. Gegen die Verstrickungen einer unheilen Welt setzt er die moralische Tat. Nur an sein eigenes Ethos gebunden ist er ein Outlaw, ein außer dem Gesetz stehender, von der Polizei gesucht. Seine Doppelidentität nutzt er, um sich dem Zugriff der Polizei zu entziehen. Und so bleibt es bis zum Zweiten Weltkrieg. Dann ändert sich das Bild völlig. Die USA tritt relativ spät in den Zweiten Weltkrieg ein und es beginnt eine zweite Phase. Superman zieht an die Front, packt den japanischen Kaiser und den deutschen Führer am Kragen und bekämpft zur grimmigen Erbauung der Leserschaft die Japanazi-Reds. So wird das gesagt, die Japaner und die Nazi-Ratten. Japanazi-Reds. Superman wird Nationalheld. Auf dem Titelblatt erscheint er mit Offizier und Gefreitem. Er wird zur beliebtesten Lektüre der GIs an der Front. Superman ist plötzlich kein Outlaw mehr, sondern Teil des kriegführenden Systems. Er ist Element der moralischen Aufrüstung der Soldaten. Er wird mit Sondervollmachten ausgestattet und direkt dem Befehl des amerikanischen Präsidenten unterstellt. Damit ist zugleich die nächste Phase, die dritte, eingeleitet. Der Held verbürgerlicht, der Krieg ist zu Ende, was kommt hier jetzt? Er verbürgerlicht und das rettet die Serie nach Kriegsende und in den 50er und 60er Jahren reicht es einen Höhepunkt. Während andere Serien in den USA, auch Heldenserien, gerade diese Kriegshelden, am Frieden zugrunde gehen, gelingt es Superman wie auch Batman, sich den Friedenszeiten anzupassen. An die Stelle der Titanentaten treten Themen um Heim und Herd und um die Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft. Lois Lane, die in der ersten Geschichte gerettete Kollegin und ihre Heiratspläne mit Superman, bilden eine unerschöpfliche Quelle von Geschichten. Verbrecherjagd im Auftrag der Polizei kommt vor, aber streng an die Regeln des Gesetzes gebunden. Aus den einsamen Wölfen, Superman und Batman, sind gute Bürger im Dienst der Exekutive geworden. Es kommt dann eine neue Phase, die vierte Phase, der verunsicherte Held. In den 70er Jahren kommt es zu einer erneuten Änderung. Es gibt in den USA Slum-Unruhen. Die Bürgerrechtsbewegung wird stark. Es gibt Aufstände in Haftanstalten, schließlich Studentenunruhen. Und dann kommt der mächtige Protest gegen den Vietnamkrieg. Sie stören das Bild vom gesunden, sauberen Amerika. Der American Way of Life, also die amerikanische Art zu leben, wird in Frage gestellt. Die scheinbare Klarheit von richtig und falsch, von gut und böse verschwindet. Die Watergate-Affäre zerstört das Vertrauen in die Politik und ihre Repräsentanten. Der Held wird von der allgemeinen Verunsicherung nicht verschont. Seine Gegner sind nicht länger unheilbar böse Verbrecher, sondern Menschen, die oft durch äußere Umstände in den Gegensatz zu Gesetz und Gesellschaft getrieben wurden. Sie sind auch resozialisierbar. Sie müssen nicht böse bleiben, die Bösen. Superman muss in Gefängnissen, die bislang sozusagen die Lösung der Konflikte darstellen, erkennen, dass die von ihm dort eingelieferten Menschen Individuen mit ihrer oft leidvollen Geschichte sind. Er kann nicht länger vermeiden, Verständnis für seine Gegner zu haben. Die bislang gehegte Erwartung, durch Befolgen von Recht und Gesetz auch der Moral zum Durchbruch zu verhelfen, erweist sich als unzureichend. Die Orientierung wird selbst dem Helden schwierig. Umso mehr, als das Böse nun weniger in den einzelnen Individuen residiert, sondern in den Strukturen erkennbar wird. So wird zum Beispiel die als richtig erkannte Resozialisierung eines Verbrechers durch strukturelle Hindernisse verbaut. Oder es erweisen sich scheinbar respektable Repräsentanten der gesellschaftlichen Ordnung als Verkörperung von Asozialität und Unmoral. Die klare Trennung von Gut und Böse in der Zuteilung dieser moralischen Eigenschaft an bestimmte Individuen funktioniert nicht mehr. Superman erkennt im Kampf gegen Mietwucher, skrupellose Arbeitgeber, ruchlose Politiker und korrupte Beamte, dass manches, was legal ist, eigentlich dem moralischen Verdikt anheimfallen müsste. Superman muss häufig seine Ohnmacht anerkennen angesichts strukturellen Unrechts. So wird die Fantasie der Allmacht, die wie dargestellt die ersten 30 Jahre von Supermans Aktionen beherrscht hat, gebrochen durch das Prinzip der Realität, durch die Reflexionen, die sich an Erfahrungen in der sozialen Umwelt des Helden anschließen. Horst Manninger formuliert so: Aus dem starken, selbstmächtigen Einzelnen ist der Suchende und Betroffene geworden, der reflektierende Held, der längst nicht mehr jede problematische Situation wertsicher aufzulösen vermag. Die Welt ist in seinen Heften kompliziert und verwickelt geworden. Sie bietet keinen Platz mehr für Schwarz-Weiß-Orientierungen und für sogenannte Männer der Tat. Der Held als der starke Einzelne des Anfangs ist also verabschiedet. Die Notwendigkeit von Gesetz, Verfassung und politischer Organisation ist in den Vordergrund getreten. Und nun lässt sich von einer sozialen Wende sprechen. Die Superman-Geschichten üben Kritik an den gesellschaftlichen Zuständen. Sie stellen auch den Helden selbst in Frage. Der Held wird ein Mensch unter anderen Menschen und fordert zur Reflexion, zur Übernahme moralischer Verantwortung heraus. Wir lassen die Betrachtung der Reagan-Zeit der 80er Jahre außen vor und halten fest, mit den Jahren verändert sich das Bild vom Helden Superman sehr deutlich. Der Held wird im Laufe der Publikationsjahre ein immer wieder anderer, bis hin zur Infragestellung des Helden. Für die ethischen Aspekte ist bedeutsam, was man als die Stärke des Helden bezeichnen könnte, ist Zeit und Kontext abhängig. Die Stärke des Helden ist nicht durchgehend die des selbstmächtigen Einzelnen. Sie liegt oft gerade in der Reflexion oder im Eingeständnis der eigenen Schwäche, im Angewiesensein auf andere, in der Fähigkeit, sich selbst in Frage zu stellen. In den 70er Jahren gelten Humanität und Verständnisbereitschaft als stark. Und in einigen selteneren Fällen werden die Fähigkeiten der Bürger als stark und nachahmenswert dargestellt, die sie dazu bringen, sich selbst zu organisieren im Kampf um die eigenen Rechte. Hohe Kraft und moralische Autarkie werden im Gegenzug dazu bis in die Gegenwart hinein zunehmend problematisiert. Sie zeigen sich oft als moralisch schwach und schädlich für das Kollektiv. Soweit Horst Manninger und seine Betrachtung von Superman. Und nun zum Schluss ein paar Überlegungen. Was können wir im Jugendalter mit diesen Darstellungen und Überlegungen aus dem Monomythos des Helden nach Campbell und Horst Manninger zu Batman denn schließen? Normalerweise ist es so, dass wir uns nicht als Helden fühlen. Wir sehen uns nicht so und wir besitzen wohl auch in der Regel Anwesende, die es besitzen, ausgeschlossen, keine übermenschlichen Kräfte und Fähigkeiten. Aber Helden können für uns Projektionsgestalten sein. Erinnern wir uns an den Anfang des Vortrags. Helden sind Projektionsgestalten des Übergangs des Individuums aus der ersten Lebensphase von Kindheit und Jugend zum Erwachsenendasein. Es gilt nicht nur, den gewohnten Kreis, in der Regel das Elternhaus, zu verlassen, sondern auch die von den Eltern überkommenen Vorstellungen und Regeln zu überprüfen. Das bedeutet Auseinandersetzungen, vor allem aber auch Wege ins Ungewisse. Es bedeutet eigene Wege erproben und zu finden. Der Mythos des Helden in Verbindung mit den Erzählungen vom Werden und Vergehen der Welt, wie es Campbell darstellt, können uns Mut machen, den eigenen Weg zu suchen und zu finden und die Frage zu beantworten, was wir als Erwachsene den Menschen der unmittelbaren Umgebung und der Gesellschaft ganz allgemein geben können. Heldenmythos also als Motivation für das eigene Leben. Soweit also die Helden als Projektionsgestalten. Ein zweiter Punkt, Helden und modernes Ethos. Die Zeitbedingtheit der Bilder vom Helden, die in der Analyse der Comicserie erkennbar wird, zeigt, dass heutiges Ethos sich markant von faschistoiden Ansätzen in der Nähe des großen Einzelnen entfernt. Faschistoid, also nach der Art des Faschismus. Der starke Einzelne, der kräftig durchsetzt, was er als richtig erkannt hat, egal was die anderen alle drumherum sagen. Ethos entsteht im Diskurs der Menschen, die sich in den komplexen Strukturen und Prozessen der heutigen Welt gemeinschaftlich einen guten Weg suchen, Ungerechtigkeiten zu erkennen, öffentlich zu benennen und zu beseitigen suchen. Die neuen Medien mit ihren Möglichkeiten schneller Kommunikation, ich denke an SMS, denke an Foren im Internet, an Blogs, sind dabei eine große Hilfe. In diesem Kontext die Helden unserer Zeit zu erkennen, ist ebenfalls eine gemeinschaftliche Aufgabe. Für mich selber ist die vor einem Jahr ermordete russische Journalistin Anna Politkovskaya in diesem Sinn für mich eine Heldin unserer Tage. Ich las nämlich ein Interview mit ihrer Tochter und da war deutlich zu erkennen, sie hat nicht nur Recherche gemacht, wie es sich gehört, und mutig geschrieben, sondern sie hat sich auch vieler Anliegen der kleinen Leute in Russland angenommen. Und schließlich ein dritter Punkt, die stillen Helden. Schließlich ergibt sich für mich die Frage, die ich mich mit diesen Sachen jetzt in Vorbereitung auf diesen Abend beschäftigt habe. Sind es wirklich die großen Helden, über die alle Welt spricht, die wir nachahmen sollen? Es gibt ungezählte Helden des Alltags, die ich stille Helden nenne, über die niemand spricht, die ihr schweres Schicksal tapfer bewältigen oder sich für andere einsetzen, ohne zu viel Zeit auf das eigene Wohlergehen zu verwenden. Sie werden zwar nicht die Welt retten, wie es Superman immer wieder getan hat, aber allerdings auch nur im Comic. Doch als Vorbild für uns, die wir keine Helden sind und keine sein werden, taugen sie allemal. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Ja, wir danken erstmal für den Vortrag und müssen uns jetzt entscheiden, ob wir große Helden werden wollen oder nur kleine. Haben Sie Fragen an Herrn Wunden? Ist Ihnen das System klar geworden, der Kern der Heldengeschichten?
Also was ich vielleicht nicht klar genug gesagt habe, wenn ich kurz noch etwas erläutern kann, das ist mir jetzt klar geworden. Was ich nicht klar gesucht habe, dass der klar gesagt habe, ist, dass Superman ja eigentlich keine Vorgeschichte hat, außer dem, was ich Ihnen erzählt habe. Das kommt im Eröffnungsmythos vor, also dass der auf einem Planeten geboren ist, Sohn eines Wissenschaftlers war es, und dass die Eltern ihm beigebracht haben, dass er seine übernatürlichen Kräfte, als seine Adoptiveltern, ihm beigebracht haben, dass er etwas zum Wohle der Menschheit tun soll. Das ist alles. Diese ganze Vorgeschichte, die für Campbell und die Mythen unheimlich wichtig ist, der Held muss den gewohnten Kreis verlassen. Er muss dann diese Initiation durchleben. Er muss lernen, woher die Welt kommt und wohin sie geht und darin seinen Platz erkennen. Das alles spielt für Superman keine Rolle. Das ist Minimum, nur so ein bisschen. Eine Erläuterung der allgemeinen Art, die immer wiederholt wird. Aber sonst ist das natürlich ein Riesenunterschied zwischen Campbell und den Mythen der Völker einerseits und dem Superman-Mythos andererseits. Also die Schilderungen des Superman bestehen praktisch nur aus 3.3, der Rückkehr. Mhm. Der Superheld ist schon Held und er geht dann in die Welt und arrangiert da was. Erst als autonomes Individuum, dann als jemand, der sich dem System einfügt und dann als jemand, der die Fragwürdigkeit der moralischen Konstitution der Welt immer deutlich erkennt und dabei auch auf sich selber reflektiert.
Sie erinnern sich vielleicht, letzte Woche hat Herr Wörz ja das Höhlengleichnis von Platon dargelegt und hatte Sie gefragt, und ich glaube, die meisten haben ja gesagt, dass Sie den Film Matrix kennen. Ja. Und was glauben Sie denn, wenn Sie dieses Schema von Campbell angucken, bei diesem Film, können Sie da die verschiedenen Bereiche erkennen? Gibt es da sowas wie Aufbruch und Initiation und Rückkehr und die Schlüssel? Nicht, ja, nein. Gibt es da keine Initiation? Was passiert mit dem Helden in dem Film? Bitte?
Er wacht auf. Mhm. Oder? Also ich meine, ich habe den jetzt nicht mehr so sehr präsent, aber es ist doch eigentlich die Scheinwelt, der sozusagen mit seinem Gehirn vorgegaukelt wird. Und im Prinzip ist die Initiation, na gut, wird ja nicht durch ihn ausgeführt, sondern durch diese Hilfskräfte, oder wie man sie nennt, ja, die ihn da rausreißen.
Also, er verliert sozusagen im Aufbruch den Glauben an die bisherigen Selbstverständlichkeiten.
Es ist ein Verlassen,
ja.
Es ist ein Verlassen der gewohnten Welt,
ja,
die natürlich nicht nur ein Verlassen von Häusern sein muss, wie bei Buddha, der den Palast des Vaters verlässt, sondern eben auch ein Ausbrechen aus oder ein Herausgelangen, manchmal sogar durch einen Zufall, aus den gewohnten Denkweisen.
Ja, und die Initiation wird, glaube ich, unterstützt in dem Fall, ne, durch bereits Eingeweihte, die aber nach dem Helden suchen, der die Welt retten kann. Sie selbst können es nicht, sie können ihm nur helfen, aber sie versuchen, ihm auf dem Weg zu begleiten und zu unterstützen und weisen ihn sozusagen den Weg dorthin. Das wäre, denke ich, die Phase der Initiation, in der er dann natürlich eine Menge an Abenteuern zu bestehen hat. Der muss sich mit der Welt, ja, der bösen Welt auseinandersetzen, muss kämpfen, muss sich durchringen und muss
und
dann...
Ja, und das ist auch oft mit einem Kampf mit sich selber verbunden, den, ja, man führen muss. Weil das Verlassen gewohnter Denkschemata, Denkvorstellungen, macht Angst. Man verliert, man hat ja in den Gehäusen des Denkens, die man mit sich trägt, aus denen man besteht, hat man ja auch einen Halt. Und wenn man diesen Halt aufgibt, dann wird einem manchmal ganz schön schwindelig. Da kriegt man Angst, was soll denn nur werden, woran soll ich mich festhalten? Es kann sehr ängstigend sein und diese Angst ist eine Form der Prüfung.
Ja, in dem Film ist, glaube ich, die Prüfung auch zum Beispiel schon darin angelegt, dass er zuerst einmal daran nicht glauben mag, dass er der Auserwählte sei. Und ja,
da liegt auch eine Weigerung drin.
Genau.
Ich glaube es einfach nicht.
Ja. Auch das gehört sozusagen zu der Prüfung, die er durchläuft und ja, sich da durchringen muss. Also Sie können sehen, dieses Schema, das Campbell da an den großen alten Mythen aufgetan hat, das lässt sich durchaus übertragen. Das sind Erzählschemata, die in ganz vielen Erzählungen, nicht nur den großen Mythen, sondern zum Beispiel auch in der Erzählung, wie wir sie in Filmen häufig finden, wiederkehren. Ja, der Held, der aufbricht, der einen großen Job zu tun hat, der ein großes Problem lösen muss, der zuerst vielleicht gar nicht daran will, aber manchmal reinschlittert, manchmal hingeführt wird, der dann eine Menge Abenteuer bestehen muss und dann zurückkehrt in die alte Welt und ihr im Grunde den Ertrag seiner Arbeit, seiner Leistung, seiner Verwandlung zurückbringt. Schema, das Sie immer wieder finden. Ganz vielen Filmen.
Dieses Schema kommt natürlich auch auf der Ebene des Traums, der ja im Vergleich zum Mythos ein etwas Individuelles ist, immer wieder zum Vorschein. Also ich habe schon selber, ich träume relativ intensiv, wenn es wichtig wird, und habe schon zwei oder dreimal die große Gestalt des Türhüters in meinem Traum gehabt. Und das ist dann sehr faszinierend, diese Gestalt, diese wichtige Gestalt des Mythos im individuellen Traum dann zu sehen.
Eine Wortmeldung, ja bitte.
Sie haben ausgeführt, dass der Held Also ja. In dem Sinne, dass er über sich selbst hinauswächst und dann auch als Vorbild, als Beispiel ja. geht. Wenn ich mir jetzt Superman anschaue, ich habe auch die Filme gesehen, erscheint mir das aus meiner heutigen Sicht recht platt. Also auch der Charakter des Helden ist sehr einfach, auch mit wenig Tiefe gestrickt. Und kann es nicht sein, dass der Held in dieser Form ausgedient hat, weil die Welt ja komplex ist und weil einfache Antworten nicht ausreichen? Das ist so der Eindruck, den ich gewinnen würde.
Also dem Superman fehlt jede Tiefe, die im Buddha-Mythos oder in anderen Mythen auch der Völker, der, wie wir gerne sagen, der primitiven Kulturen auch deutlich wird. Ich glaube, die Tendenz der Darstellung von Horst Manninger war ganz klar, dass sich der Held selbst ad absurdum führt. Und er erkennt das auch, dass seine große Zeit vorbei ist. Und wenn Sie aber mal auf unsere modernen Helden gucken, also Raikönen gewinnt die Formel 1 oder
Gore den Nobelpreis. Ja.
Gore den Nobelpreis, ja, das wäre noch ein relativ positives Beispiel, wo Führung und Weisung noch irgendwo sichtbar werden. Wir müssen, und das wäre das Wichtige eben für uns, erkennen, dass die Kulturen sich auch selber die Helden schaffen. Und die Frage, die Sie aufwerfen, könnte man übersetzen in die Frage, welche Helden wollen wir denn eigentlich haben? Wenn wir Helden machen könnten, welche Helden würden wir dann schaffen? Und Sie haben gemerkt, meine Neigung geht auf die stillen Helden, die man gar nicht kennt. Das hat mit dem normalen Bild des Helden nichts zu tun. Der ist auch im Mythos, ist ja der große Held, der von allen erkannt wird und der gehört wird, dem man zuhört, zu dem man geht, der oft auch heilende Kräfte hat, von dem man spürt, dass er letztendlich, wenn er ein großer Held ist, ein Erlöser ist. Wollen wir heute den Erlöser haben? Ich glaube, die Skepsis ist tief verbreitet. Habe ich da eine Antwort gegeben? Also ich teile Ihren Eindruck, dass der Superman eigentlich in dem Sinne von der Bedeutung her ein flacher Held ist.
Ja, wobei natürlich wirklich die Frage ist, welche wollen wir haben und warum haben wir solche? Ne? Vielleicht wirft es auch einen Blick darauf, was einem Erzähler gestattet ist. Also wie komplex darf man denn erzählen, damit man sein Publikum noch erreicht? Und ich glaube, die großen alten Mythen finden zwar immer noch auch Leser, aber natürlich kaum noch in den Zuspruch, den sie vielleicht mal hatten. Ich glaube, dass die Welt heute nach einfacheren, platteren Helden giert und nicht mehr nach komplexen Erzählungen. Aber vielleicht haben die Hörer von heute Abend da ganz andere Eindrücke. Haben Sie Anmerkungen oder Fragen?
Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen, ich habe ihn nicht gesehen, einen Film gesehen hat über Alexander den Großen. Der ist vor ein, zwei Jahren rausgekommen. Vom berühmten Regisseur. Ich kriege die Daten nicht mehr zusammen. Aber jedenfalls ist der letzte Alexander-Film. Und der zeigt nun gerade den Alexander, den wir noch so kennen aus dem Geschichtsunterricht, der das große Reich da und der bis nach Indien gezogen ist und da toll den Nachschub organisiert hat. Lesen Sie es mal bei Peter Bamm nach, was der alles gemacht hat. Seine große Bericht über Alexander den Großen. Da in diesem Film, das habe ich gelesen, wird gezeigt, wie der Alexander an seiner eigenen Ruhmsucht zugrunde geht. Das heißt also, hier wird auch die Grenze eines Helden gezeigt, der bei aller Leistung, die verehrenswürdig ist, die großartig ist für diese Zeit, dann doch letztlich an sich selber scheitert. Also nicht durch seine Mission früh zugrunde geht, sondern an sich selber scheitert. Das finde ich auch einen interessanten Ansatz.
Haben Sie Lieblingshelden? Gibt es Helden für Sie? Da ist das schon eine peinliche Frage, nach einem Helden zu fragen.
Also ich habe für mich mal mich vorgewagt und habe Anna Politkovskaja gesagt. Wollen Sie sich auch mal vorwagen? Können Sie ja mal drüber nachdenken im stillen Kämmerlein.
Und dort zum stillen Helden werden, ja. Nun gut.
Die Helden sind müde.
Wenn Sie keine Fragen mehr haben, ja, dann danke ich recht herzlich Herrn Wunden für seinen Vortrag und weise auf nächste Woche hin. Da werden wir uns mit Public Storytelling beschäftigen, dem Journalismus als einer
Erzählform
des öffentlichen Diskurses.
Ganz als der Herr Perrin das entwickelte zuerst, ist vor 6, 7 Jahren gewesen, glaube ich. Da habe ich mich gewehrt und habe gesagt, Nachrichten sind doch keine Erzählungen. Und dann hat Perrin gesagt, nein, Nachrichten sind Erzählungen. Das finde ich ganz spannend, wie er das begründet.
Ja, nächste Woche können Sie dann sozusagen den Gegenhelden zu der Theorie, dass Nachrichten keine Erzählungen sind, kennenlernen. Herr Perrin wird Ihnen das begründen. Viel Vergnügen heute Abend noch. Tschüss.